Lass uns beten. Herr unser Gott, wir preisen dich dafür, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast und dass wir in ihm Festigkeit haben und Gewissheit und eine volle Rettung. Oh, dass du in ihm all deine Verheißungen bestätigt hast, dass Jesus am Kreuz ausrufen konnte, es ist vollbracht. O Herr, wir loben dich dafür, dass wir nicht auf uns selbst schauen müssen, auf das, was wir vollbringen, sondern dass wir von uns wegschauen dürfen auf Christus und sein vollbrachtes Werk. Und so hilf uns auch jetzt, wenn wir dein Wort betrachten und die Lehren, die darin enthalten sind, dass es uns zu einer Festigung und einem Trost und einer Gewissheit und einer Zuversicht und Stärkung des Glaubens gibt. Und Herr, dass wir dich darüber noch mehr anbeten und ein noch dankbareres Herz haben und noch eine festere Zuversicht und lebendigere Hoffnung. O Herr, wir bitten dich, schenke uns Gnade, um deines Namens willen. Amen. In einer ländlichen Gegend von Südengland, da gab es einst einen segensreichen Dienst eines alten Pastors. Und wenn man ihn nach dem Geheimnis seiner Verkündigung fragte, dann pflegte er stets zu sagen: Wenn ich predige, dann bedenke ich immer drei Dinge. Erstens, ich habe es mit unsterblichen Seelen zu tun. Und zweitens, es gibt eine freie und vollständige Errettung für solche Seelen. Und drittens, alle Segnungen des Evangeliums sind zusammengenommen in dem Herrn Jesus. Das ist eine wunderbare Herangehensweise, sich bewusst zu machen, was eigentlich es bedeutet, das Evangelium zu verkünden. Und sich bewusst zu machen, in Jesus gibt es eine freie und vollständige Rettung für verlorene Seelen. Was für eine Botschaft. Und diese Wahrheit sollten nicht nur Prediger, sondern alle Gläubigen sich immer wieder vor Augen führen. Denn in den Segnungen Jesu ist das ganze Evangelium gebündelt. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist und was er getan hat, erst dann verstehen wir das Evangelium. Einer der besten und nützlichsten Weisen, wie ich finde, über die Person und die Segnungen Jesu nachzudenken, ist, wenn wir uns anschauen, welche Aufgaben Jesus erfüllt. Das heißt, welche Ämter er als Erlöser hat. Wir hatten es bereits öfters erwähnt, der Titel Christus, es bedeutet Gesalbter. Die hebräische Formulierung dafür ist Meschiach oder Messias. Die Salbung war im Alten Testament oft verbunden mit einer offiziellen Amtseinführung. So wie die Salbung Davids zum König oder die Salbung Aarons zum Priester. Mit dieser Salbung gab es eine offizielle Amtseinführung. Er wurde offiziell zu einem Amt berufen. Und tatsächlich gibt es drei solche Ämter, die durch eine Salbung bestätigt wurden im Alten Testament. Das Amt des Propheten, wir finden das, dass Elia salben soll. Das Amt des Priesters, zum Beispiel bei Aaron. Und das Amt des Königs, so wie bei David. Allerdings traten diese Ämter nie alle drei zusammen in einer Person auf. In wenigen Fällen kommen zwei Ämter zusammen, wie bei Melchisedek. Der war König von Salem und er war auch Priester des Höchsten. Aber wir lesen von manchen Fällen, wo jemand ein anderes Amt an sich reißen wollte, wie der König Usia von Juda, der in das Heiligtum vordrang, und er wollte selbst Rauchopfer darbringen, wie ein Priester. Wisst ihr, was ihm widerfahren ist? Gott schlug ihn mit Aussatz, angefangen bei der Stirn da wo die Priester einen Stirnreif hatten, wo es hieß, heilig dem Herrn. Usia, er wurde mit einem Aussatz geschlagen, weil ihm dieses Amt nicht zustand. Er war nicht heilig dem Herrn, dass er dieses Amt des Priesters ausführen durfte und in die Gegenwart Gottes im Heiligtum treten durfte. David war hingegen König, aber er schrieb auch prophetische Psalmen. Doch dass jemand die offiziellen Aufgaben von allen drei gesalbten Ämtern übernahm, das war für den Gesalbten, für den Messias, für den Christus allein vorbehalten. Und eine Ankündigung dessen finden wir in Sacharja Kapitel 6, in den Versen 12 und 13. Sacharja, einer der letzten kleinen Propheten, noch vor Maleachi, vorletzte Buch im Alten Testament. In Sacharja 6, ab Vers 12, da heißt es, und sage ihm, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen, und wird auf seinen Thron sitzen und herrschen. Auch wird er ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Eine ganz bemerkenswerte Stelle hier in dem Propheten Sacharja. Spross ist sein Name. Spross ist ein prophetisches Bild auf den verheißenen Nachkommen, der Erlöser sein wird. Wir finden das an mehreren Stellen im Alten Testament, dass auf Jesus hingewiesen wird mit dem Namen Spross. Und dieser Retter, sagt Sacharja, er wird auf dem Thron sitzen und herrschen wie ein König. Zugleich aber ist er auch wahrer Priester. Zwei Ämter werden hier ausdrücklich beschrieben, doch es heißt auch zu Beginn, dass dieser Spross den Tempel bauen wird. Und hier sehen wir den Dienst eines Propheten. Sacharja selbst, er war daran beteiligt, die Grundlage dafür durch die Lehre zusammen mit Haggai für die Lehre zu sorgen, dass der Tempel damals nach dem Exil wieder aufgebaut wird. Und wir finden das auch im Neuen Testament, dass die Grundlage des Hauses Gottes, der Gemeinde, nämlich die Apostel und die Propheten sind. Also das Wort und die Lehre Gottes durch den Mund seiner Knechte, durch den Mund seiner Propheten. Und hier finden wir sozusagen eine Verheißung, wo diese drei Ämter gebündelt verheißen werden auf einen, dessen Name Spross ist, weil er aufsprost. Ganz unscheinbar. Um die freie und vollständige Errettung in Christus zu betrachten, können wir also anschauen, was für Ämter er als Erlöser ausübt, um so die Fülle der Segnungen zu überblicken und wie vielfältig Jesus zu unserem Heil wirkt. In unserem kleinen Katechismus fragen wir daher in der 24. Frage, welche Ämter übt Christus als Erlöser aus? Und die Antwort lautet, Christus übt als Erlöser die Ämter eines Propheten, eines Priesters und eines Königs aus. Sowohl im Stand seiner Erniedrigung als auch in dem seiner Erhöhung. Der erste Punkt ist die Tatsache der Ämter Christi. Jesus Christus trägt tatsächlich ganz offiziell diese drei Amtsbezeichnungen. In Apostelgeschichte 3 predigt Petrus zum zweiten Mal vor der Menge der Juden und erklärt, wie alle Propheten im Alten Testament auf Jesus hinwiesen. Und dann zitiert er Mose, der Jesus in diesen Worten ankündigt. Apostelgeschichte 3, Vers 22 und 23. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Obwohl es seit Mose eine ganze Reihe von Propheten gegeben hat, ist die volle Erfüllung in Jesus. Er ist der eine Prophet, der kommen wird, auf den das Volk hören muss. Wer nicht auf die Lehre Jesu hört, der gehört, laut Mose, nicht mehr zu dem Volk Gottes. Er wird ausgerottet werden aus dem Volk. Jesus ist der große Prophet, auf den wir hören müssen. Das ist das, was Petrus lehrt in Apostelgeschichte 2. Jesus ist der Prophet, den Mose angekündigt hat, an dem sich all unser Heil entscheidet. Die Bibel beschreibt Jesus aber auch als Priester. Wir hatten gerade heute Morgen eine Predigt darüber. Aber der ganze Hebräerbrief geht ganz ausführlich in vielen Stellen darauf ein, dass Jesus unser wahrer Priester ist. Unter anderem heißt es in Hebräer 4, Vers 14, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wurde sogar heute Morgen zitiert in der Predigt. Wir haben einen großen, hohen Priester. Wir müssten nicht mehr schauen auf die menschlichen Priester, die vielleicht noch damals, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, noch im Tempeldienst den Dienst verrichteten. Wir haben einen hohen Priester, und zwar Jesus, der durch die Himmel gegangen ist. Und er ist der wahre, der große, hohe Priester. Das priesterliche Amt und seine Aufgaben und die Unterschiede zu den alttestamentlichen Briefen, das wird ganz eingehend im Hebräerbrief beschrieben. Und wir haben vieles davon gerade schon auch in der Predigtserie gehört. Aber neben seinem Amt als Prophet und Priester ist Jesus auch König. Finden wir auch im Hebräerbrief, gleich im ersten Kapitel, die Verse 8 und 9. Von dem Sohn aber, heißt es, hier zitiert der Hebräerbrief einen Psalm, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Der Hebräerbrief sagt, das erfüllt sich in Jesus. Jesus, er ist eingesetzt auf den Thron. Er hat das Zepter bekommen. Und er wurde gesalbt vor allen seinen Gefährten. Er ist der Christus, der all diese drei Ämter in sich vereint. Jesus spricht von seinem Reich. Er bekennt vor Pilatus, dass er König ist. Und nach seiner Auferstehung erklärt er seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat alle rechtmäßige Autorität, alle Macht. Das Neue Testament bestätigt ganz deutlich, in Jesus erfüllen sich diese Ämter des Propheten, des Priesters und des Königs. Er wurde in dieses Amt gerufen, bereits vor Grundlegung der Welt. Der Vater hat ihn gesandt mit einem Auftrag, die Erlösung vollständig auszuführen. Darum sagt Jesus in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus kam in diese Welt schon mit diesem Auftrag, dass er Prophet, Priester und König sein wird. Gott, der Vater hat Jesus aber auch ausgerüstet und befähigt, dieses Amt auszuführen. Nicht nur gesandt und berufen, sondern auch zugerüstet. In Johannes 10, Vers 36, da fragt Jesus die ungläubigen Zuhörer, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Jesus sagt, Gott der Vater, er hat mich nicht nur gesandt, er hat mich auch geheiligt und gesandt. Also er hat mich dafür zugerüstet, in besonderer Weise ausgesondert, abgesondert, dass ich dieses Werk erfüllen soll. Und Gott selbst bestätigt es. Zur Ermutigung, um an ihn zu glauben, ruft Jesus der Volksmenge in Johannes 6, Vers 27 zu: Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. Beglaubigt heißt so viel wie versiegelt oder wie mit einem Prüfsiegel versehen. Es bedeutet, Gott der Vater hat Jesus ein Siegel verliehen. Er ist völlig für diesen Auftrag qualifiziert. Er ist völlig für diesen Nutzen tauglich. Und in der Taufe, als der Vater hörbar aus dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und der Heilige Geist sichtbar wie eine Taube auf Jesus herabkam, da war die offizielle Einsetzung Jesu in sein Amt. Da wurde er sichtbar mit dem Heiligen Geist gesalbt, so dass er sein dreifaches Amt ausführen kann. Denn ab da begann er, in alledem zu wirken, wozu er berufen war. In Hebräer 5, Vers 4 und 5 wird sogar noch einmal hervorgehoben, dass Jesus von Gott eingesetzt wurde und sein Amt nicht selbst an sich gerissen hat. Ja, in Hebräer 5, Vers 4: Und niemand nimmt von sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Also Aaron, der Priester im Alten Testament, er wurde von Gott berufen. Jemand, der sich selber einfach zum Priester erklären wollte, wie die Rotte Korachs oder sowas, sie wurde bestraft. Und hier heißt es: So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Jesus wurde offiziell von Gott dem Vater eingesetzt in diese Ämter. Jesus ist also durch die Aussagen der Schrift und die Zurüstung und die Bestätigung des Vaters tatsächlich Prophet, Priester und König. Zweitens, die Notwendigkeit der Ämter Christi. Also wir können anhand der Schrift deutlich sehen, okay, das ist das, wozu er berufen war. Aber warum ist das überhaupt notwendig? Warum unterscheiden wir überhaupt diese drei Ämter? Warum wird das überhaupt erwähnt in der Bibel? Warum reicht es nicht einfach zu sagen, er ist Jesus, er ist der Erlöser? Nun, Jesus muss alle diese Ämter erfüllen, um tatsächlich der Erlöser der Auserwählten Gottes zu sein. Und die Bezeichnung der Ämter ist sicherlich mehr für uns eine Hilfe, um zu sehen, was Jesus tut. Und auch die Ämter im Alten Testament, des Propheten, des Priesters und des Königs, sie sind schattenhaft Vorzeichen von dem, was in Christus vollkommen erfüllt wird. Wir müssen nämlich verstehen, die Ämter Christi entsprechen unserem Elend, unserem gefallenen Stand. Wir Menschen sind im Stand der Sünde und des Elends mit verschiedenen geistlichen Nöten behaftet. Wir brauchen Jesus als Propheten wegen unserer Unwissenheit. Die Sünde hat uns unverständlich gemacht, hat uns blind gemacht. Wir brauchen Jesus als Priester wegen unserer Schuld. Wir haben Schuld auf uns geladen vor dem heiligen Gott. Wir brauchen jemanden, der uns versöhnt. Und wir brauchen Jesus als unseren König wegen unserer Gebundenheit und Beschmutzung. Wir haben weder den Willen noch das Vermögen, das Gute zu tun, wie wir es auch im Bekenntnis ja gelesen haben. Das heißt, unser Elend, unsere Not, unsere Gefallenheit im Stand der Sünde erfordert das dreifache Amt Christi als Erlöser. Und das trifft zu auf die unterschiedlichen Aspekte des Evangeliums. Und ich möchte euch mal ein paar unterschiedliche Themen aufzeigen, wo das hier für uns eine ganz deutliche persönliche Relevanz hat. Bei der Bekehrung. Ein Mensch kann niemals durch die eigene Klugheit oder in eigener Kraft erkennen, wie ein Mensch zum Herrn umkehren kann. Unser Verstand ist verfinstert, sagt die Bibel. durch die Sünde. Der natürliche Mensch ist blind, ja tot gegenüber der Wahrheit Gottes. Da ist keine Regung von Seiten des Menschen. Und darum kam unser Erlöser als Prophet, um uns das Evangelium zu offenbaren, um uns zu überführen, dass wir Sünder sind und umkehren müssen. All dieses Licht haben wir nicht in uns selbst und erhalten es nicht aus uns selbst. Wir brauchen den, der von Gott kommt und offenbart die Wahrheit Gottes und sie unserer Seele anzeigt. Und gleichzeitig würde eine Seele allein in der Betrachtung der eigenen Sünde, der Schuld vor Gott, völlig verzweifeln, völlig zugrunde gehen, wenn nicht das Blut unseres Priesters Jesus die Sünden bedecken würde und die Gewissen besprengt, damit wir freimütig zum Herrn treten. Allein die Sicht der Heiligkeit Gottes und die Sicht unserer eigenen Unreinheit, sie lässt uns ausrufen, ich vergehe. Oh, ich kann nicht mehr länger leben. Aber wir brauchen, damit Gott einen Sünder bekehrt, wir brauchen nicht nur die Erkenntnis der Wahrheit, wir brauchen auch eine Erkenntnis der Gnade. Niemand kommt, wird überführt von Sünde und glaubt an die Wahrheit Gottes, wenn er nicht auch das Evangelium der Gnade, die Vergebung der Sünde angeboten weiß. Und sagt, hier gibt es einen Weg, wie ich dennoch mit Freimütigkeit vor den Herrn treten kann, weil hier ist ein Ort, wo meine Sünde bedeckt wird. Doch wir brauchen auch die Kraft von Jesus, König Jesus, dem starken Helden, der uns aus der Sklaverei der Sünde und den Fängen des Teufels befreit und unsere Füße auf den Weg des Friedens setzt und unseren Willen zum Guten befreit, wie wir das gerade im Bekenntnis gelesen haben. Oh, selbst wenn wir wissen, das ist die Wahrheit Gottes und hier ist ein Weg, der aufzeigt, wie wir Vergebung und Frieden mit Gott haben. Wir haben keine Kraft in uns, überhaupt uns nur einen Schritt vorwärts zu bewegen, wenn Christus, unser König, uns nicht befreit von einer fremden Herrschaft. Als Prophet gibt er uns Licht. Als Priester schenkt er uns Vergebung. Als König schenkt er uns Kraft, auf einen neuen Weg zu gehen. Wir brauchen diese drei Ämter, wenn wir uns allein die Bekehrung anschauen. Aber auch die Versöhnung. Im Evangelium geht es nicht nur um die Einstellung des Menschen gegenüber Gott, sondern auch um Gottes Verhältnis gegenüber dem Menschen. Wir machen uns das oftmals gar nicht so sehr bewusst, aber damit ein Mensch mit Gott versöhnt wird, reicht es nicht, dass der Mensch sagt, ach, ich finde Gott gut. Unser Problem ist, dass Gott unser Feind geworden ist. Und damit ein Mensch mit Gott versöhnt werden kann, muss Jesus als Priester die Schuld und die Sünde vor dem Angesicht Gottes beseitigen. Dass sein heiliger Zorn nicht über uns ausbricht. Er muss Gott besänftigen, heißt es in der Bibel. Weil all unsere Sünde Gott beleidigt haben und seinen gerechten und heiligen Zorn angefacht haben. Als Priester steht Jesus vor Gott für uns ein. Er besänftigt den Zorn Gottes durch die Wiederherstellung der Gerechtigkeit und er verwendet sich für uns in Fürbitte. So ein Priester, er brachte ein Opfer dar und er betete für sein Volk vor Gott. Und das tut Jesus. Er sagt nicht nur uns, ich habe einen Weg, deine Sünden zu vergeben, sondern er tritt vor den Heiligen Vater und sagt, ich zahle für sie. Ich stelle Gerechtigkeit wieder her, damit sich der Zorn besänftigen kann, damit das Unrecht wieder gut gemacht ist. Und als Prophet spricht uns Jesus dann auch diesen Frieden von Gott, dem Vater, zu. Und er versichert uns die Liebe des Vaters. Siehe, der Vater selbst hat euch lieb. Aber das ist auch der Grund, warum er uns aufruft, in seinem Namen zu beten. Denn in den Namen Jesu haben wir die Gewissheit, wir haben Frieden mit Gott, Versöhnung. Und als gerechtfertigte Sünder sind wir Heilige und Kinder Gottes, weil Jesus, unser König, unsere Gesinnung verändert und uns zu Bürgern des Himmelreiches setzt und uns das Recht und den Freimut schenkt, vor den Thron Gottes zu treten. Jesus hat uns losgekauft für Gott, sodass wir nun hineintreten können vor den Vater als versöhnte und angenommene Kinder Gottes, zu dem wir rufen dürfen, aber lieber Vater. Oder Stichwort Heiligung. Wir brauchen Jesus in seinem dreifachen Mittleramt zur Heiligung. Auch im Stande der Gnade braucht ein Mensch Jesus in all seinen Ämtern. Als Prophet erleuchtet und überführt er uns fortgehend von unseren Sünden. Und er unterweist uns, was ihm wohlgefällt, durch sein Wort. Ja, Jesus spricht zu uns durch sein Wort. Und er ist es, der in uns uns überführt durch seinen Geist von Sünde. Doch wir kämpfen gegen die Sünde nicht in unserer eigenen natürlichen Kraft, sondern wir schauen auf die Quelle, die fortwährend für uns geöffnet ist, gegen Sünde und Befleckung. Wir wissen, dass das Blut Jesu ausreicht für all unsere Sünden. Unser Priester hat nicht nur die vergangenen Sünden getragen, sondern er verwendet sich fortgehend für uns. Sein Blut, das er dargebracht hat als ein Opfer, ein für allemal. Es ist gültig für deine und meine Sünden heute und morgen. Und in deinem ganzen Leben, wenn du zu Christus gehörst. Ja, Jesu Blut, es bedeckt unsere Schuld fortwährend. Das ist die Kraft unserer Heiligung. Nicht nur, dass wir verständiger geworden sind, dass wir die Bibel besser kennen, dass wir sensibler geworden sind. Wir brauchen das Bewusstsein. Ich kann gegen Sünde kämpfen, weil es eine gültige Vergebung gibt. Jesus, der meine Sünden bedecken kann. Doch weil Jesus unser König ist, sind wir nicht träge. Sagen, ach ja, sein Blut gilt für uns, ich kann leben wie der Teufel, wird schon alles gut gehen. Jesus ist unser König. Und darum kämpfen wir durch den Geist gegen die sündigen Begierden in uns. Und wir sind Überwinder durch den, der mächtig ist in uns. Weil wir ihm gehören. Jesus, unserem König, weil wir ihm folgen wollen, weil er Autorität hat über unser Leben. Das ist der Grund, warum wir gegen Sünde ankämpfen, weil wir einen König haben, weil er unser Herr ist. Oder schauen wir an, Bewahrung, ein wichtiges Thema für einen Christen. Kann ich bewahrt bleiben? Wie können wir vor dem Fallen bewahrt werden? Und als Prophet weist uns Jesus den Weg. Wie hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Wir brauchen Jesus als Propheten, damit wir sein Wort verstehen und es anwenden können auf unser Leben. Und als Priester hat er für uns nicht nur Leben, sondern ewiges Leben und eine völlige Erlösung erwirkt. Dass er rief, es ist vollbracht, ist der größte Trost der angefochtenen Seele. Sein Erlösungswerk gilt. Er hat vollbracht, was nötig war. Oh, wir straucheln so oft darüber, dass wir auf unsere eigene Kraft sehen und denken, wenn das der Maßstab ist, wenn mein Werk der Maßstab ist, ob ich bewahrt bleibe oder nicht, oder muss ich verzagen. Aber wenn ich schaue auf den hohen Priester, der ein vollkommenes, fleckenloses Opfer dargebracht hat, das gültig ist, oh, dann habe ich eine Grundlage der Heilsgewissheit, der Bewahrung. Aber als unser König schützt er uns auch. Es ist nicht einfach nur etwas, das wir rechtlich als bewahrt deklariert werden, sondern Jesus, der König, er schützt uns vor dem Fallen. Er bewahrt uns, dass wir beharren im Glauben, dass wir nicht in Sünde fortleben können, sondern er zieht uns zurück. Und er wehrt dem Teufel, der versucht, wenn es ihm möglich wäre, selbst die Auserwählten zu verderben. Aber weil Jesus unser König ist, haben wir die Zusage, keine Versuchung wird uns widerfahren, die unser Vermögen übersteigt, sondern er zugleich einen Ausweg gibt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Er ist unser König, der stark ist, uns zu bewahren, selbst da, wo wir schwach sind. Und wenn wir auf uns selbst blicken würden, würden wir hoffnungslos vergehen. Aber wenn wir schauen auf Christus, unseren König, dann haben wir eine Grundlage, an die Bewahrung der Heiligen zu glauben, weil er, der König, die Seine nicht verliert. Alle, die der Vater ihm gegeben hat, die wird er auferwecken und ewiges Leben geben, sagt er. Weil er mächtig ist, weil er Kraft hat als unser Herr und König. Wir haben einen mächtigen König. Oder die Hoffnung der Verheißungen. Alle Verheißungen, die uns Erkenntnis und Verständnis, Unterweisung und Erleuchtung, Führung verheißen, das Gesetz, das auf unser Herz geschrieben ist, der Wachstum in der Erkenntnis Gottes selbst, es ist alles begründet in dem prophetischen Amt Christi, der uns den Vater kundtut. Alle Verheißungen, die in den Propheten oder auch im Neuen Testament uns aufzeigen, oh, der Herr wird euch in all diese Wahrheit führen, die Grundlage dessen ist, Jesus ist unser Prophet. Und alle Verheißungen der Schrift, die uns Frieden und Vergebung, Versöhnung und Trost zu sagen, für solche, die sich fürchten vor dem Zorn Gottes oder dem Gericht über die Sünde, die finden lebendige Hoffnung durch die Zusagen Gottes, die in Jesu priesterlichen Amt begründet sind. Wenn ich frage, wie kann das sein? Wie kann dieser Trost auf mich zutreffen? Dann können wir blicken auf Jesus, unseren Priester, und sagen, ach, da ist es begründet. Stimmt, er hat all das ausgeführt, was mir zum Trost und zum Frieden und zur Vergebung nötig war. Und alle Verheißungen, die den Gläubigen Schutz und Bewahrung vor Feinden, Festigkeit und Freiheit verspricht, die gründen sich auf Jesu königliches Amt. In Jesu dreifachen Amt finden alle Verheißungen Gottes ihr Ja und auch ihr Amen. Wir brauchen Jesus als Propheten in allen Aspekten unserer Unwissenheit. Wir brauchen Jesus als unseren Priester in allen Aspekten unserer Schuld. Und wir brauchen Jesus als unseren König in allen Aspekten unserer Schwachheit und Beschmutzung. Das heißt, das dreifache Amt Jesu. Nicht dem Namen nach, aber den Aufgaben nach. Dessen, was Christus tatsächlich für uns erfüllt, ist absolut notwendig für uns in allen Aspekten unseres christlichen Lebens. Und einen letzten Punkt, die zeitliche Ausführung der Ämter Christi. Hier im Katechismus heißt es, Christus übt als Erlöser die Ämter eines Propheten, eines Priesters und eines Königs aus, sowohl im Stand seiner Erniedrigung als auch in dem seiner Erhöhung. Hier in Sacharja, da wird dieser Erlöser zuerst Spross genannt. Das drückt seine Schwachheit aus, wie so ein ganz sanftes, kleines Pflänzlein, das emporkommt und man übersieht es fast. Ein Spross aus dürrem Erdreich. Und gleichzeitig ist aber dieser Spross hoch und erhaben, er herrscht und ist auf dem Thron. Und er wird hier beschrieben, dass er den Tempel des Herrn bauen wird, dass es wird unter ihm sprossen. Hier wird etwas wachsen in Herrlichkeit. Und er wird die Hoheit tragen. Und so sehen wir, Christus erfüllt dieses dreifache Amt, sowohl im Stand der Erniedrigung, also als er Mensch war, als auch im Stand der Erhöhung, als er als Mensch aufgefahren ist in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Jesus erfüllt sein prophetisches Amt, sowohl in der Zeit, als er Fleisch annahm und in Knechtsgestalt auf dieser Erde wandelte, als er nach seiner als auch nach seiner leibhaftigen Auferstehung und der Himmelfahrt. In Hebräer 1 lesen wir, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Den hat er zum Erben aller Dinge eingesetzt, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also, wir sehen, Jesus ist die Erfüllung all dessen, was Prophetie ausmacht. Er ist der, der zu uns geredet hat. Am Ende dieser Tage, er erfüllt die Prophetie, die Rede Gottes zu uns Menschen. Er war ein Prophet auf der Erde, er verkündete den Menschen das Reich Gottes und er zeigt noch immer den Willen Gottes auf durch sein Wort und seinen Geist. Er ist auch jetzt unser Prophet, von dem wir abhängig sind, dass er uns sein Wort offenbart, dass er uns leitet in alle Wahrheit. Die ganze Lehre der Schrift ist durch ihn begründet und durch ihn erfahren wir bis zum Ende dieser Zeit die rettende Erkenntnis der Gnade Gottes. Von dem Heiligen Geist sagt er, von meinem wird er nehmen und euch geben. Er wird euch an all das erinnern, was ich zu euch geredet habe. Also die ganze Inspiration der Schrift, sie gründet auf dem prophetischen Amt Jesu. Und er war Priester in seiner Erniedrigung, der sich selbst als eine Opfergabe und ein Schlachtopfer Gott dargebracht hat. Während seiner Zeit im Dienst hat er sich geheiligt und gereinigt, damit er in all seiner aktiven Gerechtigkeit ein vollkommenes und sündloses Opfer ist. Und dann heißt es, dass er sich selbst als eine Opfergabe und ein Schlachtopfer Gott dargebracht hat, zum Wohlgeruch. Und er ist dann mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen, heißt es im Hebräerbrief, wo er sich fortwährend für die Seinen, für die Seinen eintritt und sich für sie verwendet. Jesus war und ist Priester und er führt sein Amt vollkommen aus. Nicht wie die hohen Priester im Alten Testament, die immer wieder neu eingesetzt werden mussten, die immer nur eine bestimmte Zeit haben, sondern es heißt über Jesus, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und Jesus ist schon als König geboren. Ja, die Weisen haben schon den Stern gesehen. Der König ist geboren. Vor Pilatus bezeugt er, ja, er ist König. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er ist schon König. Paulus erklärt, sie haben den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Er war rechtmäßiger König in der Zeit seiner Erniedrigung. Noch an seinem Kreuz war ein Schild angebracht. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und er ist jetzt bleibender König in seiner Erhöhung. Ihm ist ein Name gegeben über allen Namen, Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Er heißt Herr aller Herren und König aller Könige. Er herrscht, bis auch alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Er erhält die ganze Welt durch seine Macht. Und nun ist es wichtig zu betonen, dass Christus nur als Erlöser bekannt werden kann, wenn wir uns ihm in allen seinen Ämtern anvertrauen und unterordnen. Jesus mag als Prophet respektiert werden, der die Wahrheit sagte, wie selbst einige Pharisäer bezeugten. Doch wenn sie die Botschaft von Jesus nicht dahin führt, dass sie Jesus als Priester sich anvertrauen, der allein für ihre Sünde aufkommen kann und sie vertritt vor dem Vater, dann haben sie Christus nicht. Ich sprach gestern mit einem jungen Mann. Der sagte, ja, ich bin Christ. Und ich fragte ihn, nun, was weißt du über Jesus? Wer war er? Er sagt, er war ein Prophet. Ich sagte, ja, das ist wahr. Was war er noch? Ich weiß es nicht. Er glaubte, dass Jesus die Wahrheit sagt, aber er wusste nicht, was das bedeutet. Und wohin diese Wahrheit ihn führen soll. Er wusste nichts davon, dass Jesus sich selbst als Opfer am Kreuz gegeben hat für die Sünden. Und dass Jesus König ist, dem wir gehorchen müssen, wenn wir uns Christen nennen. Und wenn sie glauben, dass Jesus all ihre Sünden vergibt, aber sie glauben und gehorchen nicht seinem Wort, dass er auch als Gebieter und König seiner Gemeinde befiehlt, dann kennen sie auch den Priester Jesus nicht wirklich. Alle, deren Sünden vergeben sind durch sein Opfer, finden in seinem Wort die Wahrheit, der sie glauben, und werden willig gemacht, durch ihn als König zu folgen. Alle Ämter gehören zusammen. Wir finden es überall in der Schrift, wenn man darauf achtet. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber kommt es, also aus Gott, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit. Das heißt, das prophetische Amt. Jesus schenkt uns die Erkenntnis der Weisheit Gottes. Von Gott und Gerechtigkeit. Das ist das priesterliche Amt. Jesus schenkt uns die Gerechtigkeit. Weil wir in Christus sind, wird uns Gerechtigkeit angerechnet durch Jesu priesterliches Amt. Und Heiligung und Erlösung, das ist Jesus königliches Amt. Er, der uns heilig macht, der uns bewahrt bis zur vollkommenen Erlösung. Oder Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Das ist durch das Opfer des Priesters, durch die Vermittlung vor Gott. Und die Wahrheit, das prophetische Amt. Jesus offenbart uns seine Wahrheit. Und das Leben, das ist ein königliches Amt. Er schenkt uns das Leben, das in die Ewigkeit führt. Und Jesus, niemand kommt zum Vater als durch mich. Indem wir sehen, den Weg, den er durch sein Blut geoffenbart hat, die Wahrheit, die er durch die Verkündigung des Evangeliums uns zeigt, und das Leben, dass wir merken, wir sind von ihm abhängig, dass er uns beschützt. Und noch ein letztes, Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Übrigens die erste Predigt, die Jesus in Nazareth gehalten hat, in der Synagoge. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, der Prophet, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, der Priester, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, der König. Jesus erfüllt das Evangelium durch sein dreifaches Erlösungsamt. Und drei ganz kurze Anwendungen dazu. Vertraue dich Jesus an, dem großen und völligen Erlöser. Diese Untergliederung der drei Ämter, man kann sicherlich auch noch andere finden, manche Formulierungen wie Hirte oder sowas, deckt auch mehrere Ämter ab oder vielleicht sogar auch alle. Aber diese drei Ämter, sie erinnern uns an all diese drei Kernpunkte der Erlösung in Christus. Er hat das Heilmittel für all unser Elend. Jesus ist unser wahrhaftiger Retter, völlig ausgerüstet und bestätigt, der sein Amt vollkommen ausfüllt und all unseren Mangel findet in ihm die Lösung. Er ist der Erlöser selbst für die größten Sünder, für die verirrtesten Seelen, für die eigensinnigsten Rebellen, weil er der vollkommene Prophet und Priester und König ist. Seine Gnade ist nicht abhängig von deinem Verstand oder von deiner Kraft. Er selbst bringt alles mit, was es zur Rettung braucht. Darum vertraue dich ihm an. Es gibt keinen wie ihn. Kein anderer Name ist gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Er ist es, der all das gut machen kann, was wir verloren haben. Und dann bekenne deinen Mangel im Anblick seiner Fülle. Auf Christus zu schauen in der Erfüllung seines dreifachen Amtes, es hilft uns auch zu sehen, was für einen Mangel wir eigentlich haben. Wir betrügen uns so gerne selbst. Bekenne Jesus deine Sünde, deine Selbstsucht, deine Schwachheit, deine Unreinheit. Versuch ihn nicht zu täuschen und betrüge dich auch nicht selbst. Im ersten Johannesbrief heißt es, wer sagt, er hat keine Sünde, der betrügt sich selbst und macht Gott zum Lügner. Aber da, wo wir unsere Sünden bekennen, alle unsere Unfähigkeit, all das, dass wir nichts erreichen können, weder in der Erkenntnis, noch in der Sühne, noch in der Heiligung, in unserer eigenen Kraft. Oh, da haben wir einen Retter. Er ist der Erlöser, den wir brauchen. Bist du in geistlicher Finsternis? Bitte Jesus, den großen Propheten, um seine Erleuchtung. Stehst du unter Angst vor dem kommenden Zorn? Bitte Jesus, den Priester, um Vergebung für deine Sünden. Bist du ein Sklave der Sünde und kommst nicht voran in der Heiligung? Bitte Jesus, den König, um seine Kraft der Gnade. Oh, bekenne deine Schwachheit, deine Sünde, deine Schuld. Aber siehe, Christus ist der Erlöser, den du brauchst. Und zuletzt erkenne Jesus in all seinen Ämtern. Viele meinen, sie wären Christen und wären gerettet vor der Hölle und dem Zorn. Dabei hören sie nicht auf sein prophetisches Wort in der Bibel. Noch gehorchen sie seinem königlichen Befehl. Jesus sagt, ihr nennt mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Weicht von mir, ich kenne euch nicht, ihr Übeltäter, wird er zu vielen sagen müssen. Oder solche, die glauben, sein prophetisches Amt und sein königliches Amt genüge, aber die Gerechtigkeit vor Gott, die können sie auch selbst verdienen durch ihre eigenen Werke. Und sie verachten Jesu priesterlichen Dienst. Ja, Jesus ist unser Vorbild, wir glauben, was er gesagt hat. Ja, Jesus ist unser König, wir halten uns an das Gesetz. Aber die Ausführung, das kriegen wir schon alleine hin. Oh, wehe denen, die denken, ein Teil Jesu genüge ihnen zur Hilfe. Nein, wir brauchen den ganzen Christus mit all seinen Gaben. Hast du nicht den ganzen Christus, dann hast du keinen Retter. Aber wer Jesus hat, der hat das Leben, denn seine Rettung ist vollkommen und vollbracht. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für der du bist. Oh, es ist unbeschreiblich, wenn wir nur anfangen, darüber nachzudenken, was für eine Fülle in dir ist. Die ganze Fülle der Gottheit und gleichzeitig ganz Mensch, zwei Naturen in einer Person. Und dann als unser Gottmensch und Erlöser, Prophet und Priester und König, zu allem ausgerüstet und bestätigt. Und wir sehen, Herr, in dir, wie verloren wir in uns selbst sind. Dass ein Prophet nicht ausgereicht hätte, dass nur ein Priester nicht ausgereicht hätte, dass nur ein vollkommener König nicht ausgereicht hätte. Oh, wir brauchen dich ganz, Herr. Und wir bekennen dir all unsere Unfähigkeit, all unsere Schwachheit. Und wir preisen dich, Herr, für das vollständige Evangelium, das wir in dir haben. O Herr, dass du unser Herr bist. Wir haben keinen größeren Trost. Und so bitten wir dich, dass du nun unsere Herzen stärkst. Sprich zu uns, Herr, durch dein Wort. Überführe uns, wo es notwendig ist. Stärke uns, tröste uns, du unser Priester, heilige uns, bewahre uns, unser König, wir brauchen es so sehr, denn wir sind schwach und elend und arm, aber in dir ist unsere Festung. Darum rufen wir dich an, o Herr, sei uns gnädig. Amen. So beenden wir diesen Gottesdienst mit dem Segenswort aus 2. Petrus 3. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.